Jetzt würde ich ganz gerne gleich ein bisschen mehr erklären, was wir unter historisch-grammatischem Schriftverständnis verstehen. Punkt 1. Hier, Worte haben Bedeutung und stehen im Kontext eines Satzes und Abschnittes. Das ist schon mal zuerst. Worte haben für uns Bedeutung. Wir versuchen nicht, Wahrheit hinter den Worten zu suchen, sondern gehen davon aus, so wie es da steht, ist es mal einfach zu nehmen. Worte stehen immer kleinerer und größerer Kontext und so versuchen wir sie auch einzuordnen. Wir reißen nicht Texte aus dem Kontext aus, sondern nehmen immer das Ganze drumherum. So versuchen wir, Bibel zu verstehen. Bevor wir den Bibeltext theologisch verstehen wollen, müssen wir ihn grammatikalisch korrekt verstanden haben. Klar? Also quasi die erste Frage, wenn ich es mal banal sagen kann, ist, und dort haben viele fromme Leute Mühe. Das erlebe ich immer wieder in solchen Meetings, wenn ich Fragen stelle. Denke, die interpretieren schon, die kommen schon zu Schlussfolgerungen bei Sachen und ich will einfach wissen, was steht da? Sag mir das. Das Erste. Wenn da ein Text liest, was steht dort? Habt ihr früher in der Schule im Deutschunterricht auch Aufsätze gelesen und dann habt ihr sie bearbeiten müssen? Habt ihr das so gemacht? Weißt, dass man Texte gelesen hat und dann die Lehrerin oder der Lehrer gefragt hat, was steht da? Hä? Textverständnis. Macht man es heute gar nicht mehr? Macht man noch, oder? Was steht da? Sag's mal. Gib's mal mit deinen eigenen Worten wieder, was da genau steht. Nicht, was du bereits interpretierst, wie der das wohl gemeint hat. Nein, sag, was da steht. Das ist das Allererste. Und damit stelle ich fest, habe nicht wenige Mühe. Die interpretieren schon ihnen, bevor sie überhaupt verstanden haben, was da eigentlich steht. Aber da wollen wir anfangen. Nächstes. Worte haben auch Bedeutung innerhalb des historischen Kontextes, in welchem sie niedergeschrieben wurden. Die sind nicht im luftleeren Raum geschrieben worden. Sie sind nicht vom Heiligen Geist diktiert worden. Sondern die Leute, die es geschrieben haben, waren bei vollem Bewusstsein. Übrigens, der Paulus hat die meisten von seinen Briefen diktiert. Er hat nur, soweit ich weiß, ein einziger selber geschrieben. Weiß jemand welchen? Bitte? Galater. Seht, mit welchen eigenen Händen ich euch das geschrieben habe. Ganz am Schluss schreibt er das. Zum Teil kriegst du sogar mit, wird sogar erwähnt, wer. Zum Beispiel im Römerbrief heißt ich Tertius, der ich euch diesen Brief geschrieben habe. Der war der Schreiber. Der Paulus hat es diktiert. Das war sehr menschlich alles. Und gleichwohl hat dort einer drüber gewacht. Und deswegen dürfen wir es auch so lesen. Und auch davon ausgehen, dass uns der Heilige Geist hilft dabei, dass man die Botschaft, die rüberkommen soll, auch für uns verstehen und in unser Leben umsetzen können. Ganz sicher. Charismatische Hermeneutik. Ist das klar? Historisch-grammatisches Verständnis? Gell? Ihr habt verstanden, historisch heißt nicht, wir klammern Wunder und so aus, gell? Das ist euch klar, gell? Sondern wir sagen, das ist alles passiert. Und wir wollen dort anfangen. Grammatikalisch heißt, wir nehmen den Text so, wie er da steht und versuchen ihn auch so zu verstehen. Klar, gell? Jetzt kommen wir zum nächsten, charismatische Hermeneutik. Durch den Heiligen Geist inspiriert haben normale Menschen Texte der Bibel niedergeschrieben. Der Petrus schreibt sogar so, 1. Petrus 1, Vers 21, sagt er das. Ganz normale Leute. Der Heilige Geist hat sie aber inspiriert. Wie das genau geht, kann man darüber philosophieren. Keine Ahnung. Sie haben ganz normal mit Tinte und Feder wahrscheinlich geschrieben. Und als sie geschrieben haben, waren sie normale Menschen mit Emotionen. Zum Beispiel Galaterbrief, wenn du ihn liest, da ist so viel Aufgebrachtheit drin. Der Paulus bringt es nicht einmal fertig, sich an die normale Gepflogenheit zu halten, die man in der damaligen Zeit hatte, wenn man einen Brief anfängt. Er hat es gerade übersprungen und hat gesagt, dass er sich wundert, dass sie so schnell vom Evangelium abkommen, wo es doch kein anderes gibt. Und der, der euch an das Evangelium bringt, der sei anathema. Also das ist ein ziemlich heftiges Wort, verflucht. Das findest du sonst nicht oft bei ihm. Das ist ja was, vielleicht einmal, wenn man so Texte liest, zu verstehen, also gerade bei den Briefen oder so, was für Emotionen liegen da vielleicht drin, bei dem, was da geschrieben wird. Das waren normale Leute, und die Gott normal braucht. Und das darf man auch bei der Wortwahl so nehmen. Und auch bei ihrer Gesellschaft, wo sie drin aufgewachsen sind. Und da drin offenbart sich der Heilige Geist. Das Zweite ist, das übernatürliche Wirken Gottes, Zeichen und Wunder, Prophetie, muss beim Verstehen eines Textes mit einbezogen werden. Wir glauben daran, dass es übernatürliches Wirken gibt, bis heute, dass es damals so gegeben hat, dass es Heilung gegeben hat, Prophetie, auch alle Sorten von Zeichen und Wunder, bis hin zu Todauferweckungen. Das glauben wir so, das nehmen wir so. Und wir rechnen damit, dass der Heilige Geist auch heute noch solche Dinge tut in unserem Leben. Mark? Oh, habe ich einen verhauen? Das jetzt, macht der zweite draus, sorry. 2. Petrus 1, 21. Ja, sonst wirft man noch jemand ihr Lehre vor. Texte Missbrauch. Seid ihr mit mir einig, dass ich Wahrheiten oder Sätze im Lauf von einer Traduktionskette verändere? Spruch vielleicht auch. Wir machen jetzt ein Spiel. Das habt ihr vielleicht alle schon in der Jugendgruppe gemacht. Oder sonst irgendwo. Ich weiß auch nicht genau, wie es heißt. Aber ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde zum Jonathan gehen, zum Jonu. Und ich werde ihm einen Satz ins Ohr sagen. Und dann sage ich ihm, Jonathan, sag's deinem Dad weiter. Und dann geht also alles schließlich geflüstert ins Ohr. Und dann schauen wir mal so nach dahinter. Wir machen gar nicht alle durch. Wir machen es nur bis zum Kurt dahinter. Dann langt schon. Und dann schauen wir mal, was rauskommt dabei. bei der Übung. Okay? Okay, Kurt. Was ist bei dir auch gekommen?
Für eine Reise nach Italien muss man 100 zahlen.
Oh. Habt ihr das gehört? Für eine Reise nach Italien muss man 100 zahlen. Jetzt sage ich euch mal, was ich im Cernu gesagt habe. Ich habe im Cernu gesagt, für einen Liter reines Speiseöl muss man in Antrabrates 1000 Rupien bezahlen. Steht hier. Habe ich das so gesagt? Okay. Also. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Einfach, damit man sehen kann, was sich in so einer Traduktionskette alles verändert. Da kommen zum Beispiel eigene Interpretationen rein von Worten, wo man nicht genau versteht. Da kommt zum Beispiel ein anderer Spruch drin, weil deine Sprache ist Spanisch und nicht Deutsch. Das alles ist auch im Leben so. Gell? Und so lesen wir zum Teil auch die Bibel. Wir tragen das rein, was wir gehört haben. So wie wir es halt einfach gehört haben. Und das sollte man unbedingt nicht unterschätzen. Deswegen sage ich einmal mehr, Gott ist wirklich weitherzig mit uns. Wenn Gott Bibel gebraucht hat, so geschrieben, wie wir sie haben, um uns die Wahrheit zu vermitteln, dann mutet er uns das zu und weiß, dass wir das schaffen, damit umzugehen. Nicht vergessen. So, das Spiel haben wir auch gemacht. Das haben wir gemacht, ne? Das ist auch schon erwähnt worden hier mehrfach. Der sogenannte Sprachgraben. Den hat es auch. Das Alte Testament wurde ausschließlich in Hebräisch verfasst. Ein kleiner Teil in Aramäisch. Das ist eine Spielform, also so eine Art Dialekt vom Hebräisch, Althebräischer. Teile von der Bücher Daniel und Esra, ein paar. Das hier ist Hebräisch. Und zwar von rechts nach links gelesen. Das heißt, Bereshit bara Elohim et ha Shamayim v et ha Aretz. Das heißt, das ist 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann heißt es weiter, wo ha Aretz haya tohu vabohu. Da kommt das Wort her. Da, so sieht's aus. Tohu wa bohu. So, das könnt ihr euch merken, wenn ihr das nächste Mal ins Kinderzimmer kommt. Das ist Tohu wa bohu hier. Das kommt aus der Bibel. Ne? Also, wenn man, also ich bin übrigens ein bisschen groß, angeberisch, ich kann kein Hebräisch mehr. Aber ich habe es gelernt. Ich kann das lesen. Aber ich weiß vieles nicht mehr, weil das ist jetzt 30 Jahre her, dass ich das gelernt habe, noch länger. Und ich habe mich irgendwann entscheiden müssen, Pastor sein oder Theologe. Und ich habe mich entschieden, Pastor zu sein. Und dann habe ich ein paar theologische Sachen aufhören müssen. Griechisch habe ich nie aufgehört. Weil das Neue Testament ist wichtig. Ja, das ist unser Text im Wesentlichen. Das Alte Testament, da kommen wir auch noch drauf. Nächstes Mal dann bereitet das Neue vor. Aber wir leben im Neuen. Nie vergessen. Okay? Also, wenn man so einen Text liest, muss man erst mal lesen können. Das Interessante ist, die Punkte, seht ihr die Punkte da und die Strichli da? Die sind im ursprünglichen Text, so wie das damals geschrieben war, ist nicht dabei. Wenn du modernes Hebräisch liest, in Israel kann man das, findest du auch keine Punkte und Strichli. Klar? Die Punkte und Strichli sind Vokale. Hebräisch ist ein reiner Konsonantenspruch. Und die Vokale werden zugedacht. Das heißt, man kennt das, man weiß das, wenn man das liest. Aber jemand, der das nicht kennt, der hat echt Knusch. Weil die Wortstämme zum Beispiel, die können was ganz anderes heißen, je nachdem, ob A, O, U oder sonst was drin ist, ein Vokal. Damit es aber einfacher ist, hat man da Punktation gemacht. Masorete, das waren so Übersetzer, das waren Kopierer, also quasi die antike Kopiemaschine. War das. Die haben die Punkte dazu gemacht, weil man im Laufe der Zeit des Hebräischen nicht mehr so mächtig war. Und damit man das aber behalten hat, hat man das gemacht. Damit es nicht verloren geht. Jetzt musst du das übersetzen. Und wir haben vorhin schon gesehen, dass Übersetzen gar nicht so einfach ist. Das ist oft mit Interpretation verbunden. Was heißt das Wort jetzt? Wie muss man es übersetzen? Das kennst du, wenn du zum Beispiel mit einem Amerikaner zu tun hast. Und der ist jetzt hier und der hört einer Predigt zu und du musst ihn jetzt übersetzen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Welche Worte nimmst du? Weißt du überhaupt? Und so, und vieles ist Interpretation. Und weil zum Beispiel, im Englischen, wenn ich es richtig weiß, Verb häufig erst am Schluss kommt, musst du beim Übersetzen, beim Deutschen kommt es irgendwo mittendrin oder so, musst du zum Teil mit dem Übersetzen warten, bis der endlich mal das Verb sagt. Oder zumindest einmal ein Partizip oder so, damit man irgendwas damit anfangen kann. Klar? Oder du übersetzt es, du fängst einen Engländer an zu übersetzen und dann kommt das Verb und du merkst, Mann, der hat es ja ganz anders gemeint. Das sind alles Sachen, die kommen dazu und auch wenn wir Bibel haben, kommt es dazu. Weil wir haben das Original nicht, habe ich schon gesagt. Es sind Abschriften und von der Abschrift brauchen wir halt Übersetzungen. Sonst können wir es gar nicht verstehen. Wer von euch kann das lesen? Schwierig, gell? Das Neue Testament ist so. Und das ist bereits schon wunderschön geschrieben. Also quasi, so findest du in der alten Handschrift nicht. Das sind alles, das ist ein Majuskel, das ist ein Minuskel, also Großbuchstabe, Kleinbuchstabe. Die alten griechischen Texte sind alles Majuskeltexte, alles Großbuchstabe geschrieben, ohne Punkt und Komma. Und dann muss ich erst mal rausfinden, okay, wo ist hier ein Satz zu Ende? Klar? Das Neue Testament wurde in Koine-Griechisch verfasst. Das ist ein Unterschied zum Altgriechisch, zum klassischen Griechisch, wie zum Beispiel ein Plato oder ein Aristoteles geschrieben haben. Es ist eigentlich einfacher zu verstehen, weil das klassische Griechisch ist eigentlich ein Partizipialspruch. Die brauchen wenig Verben, die haben nur Partizipialkonstruktionen. Schwierig zu übersetzen zum Teil. Koine-Griechisch einfacher. In all dem, der einfachste Text im Neuen Testament, was denkt er? Welches ist der einfachste Text zum Verstehen, zum Übersetzen im Neuen Testament? Johannes Evangelium kommt mit 10.000 Worten aus. Ganz einfach zu verstehen. Obwohl es eine ganz heftige Materie behandelt, wenn man bei ihm heißt, in Arche en Holokos, bei Kai Holokos en Poston Theon, heißt so, fängt es an, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, sehr philosophisch fängt es an. Aber es ist einfach, kann man ganz einfach verstehen, kann man schnell lernen. Also die 10.000 griechische Worte schnell drauf und dann kannst du Johannes lesen. Das Komplizierteste finde ich jetzt ist Hebräerbrief. Also nicht nur theologisch, sondern auch sonst, oder? Verlangt er einem was ab? Item. Auch hier, übersetzen, schwierig. Ist ein Graben da, muss man überbrücken. Und es hat immer mit Interpretation zu tun. Immer. Ich bringe euch ein Beispiel. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Was heißt denn zum Beispiel bei dir, Patrick?
und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben.
Denn nicht alle haben den Glauben, heißt es bei dir. Heißt es bei jemand anders? Wer heißt es bei dir?
Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding.
Nicht jedermanns Ding, nicht alle haben den Glauben, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Hat jemand Elberfelder da?
Ja.
Kannst du mal Elberfelder vorlesen?
Denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache.
Gosh, die Treue ist nicht aller Menschen Sache, jetzt haben wir da schon. Ja, ne? Aber ja, Übersetzung, interessant. Ich gebe euch mal, ich habe 5 Übersetzungen gecheckt. 5 verschiedene Varianten. Erstens, neue Genfer Übersetzung. Denn der Glaube findet nicht bei allen Zustimmung, heißt dort. Also das kann man so verstehen, nicht alle sind offen für den Glauben. Stimmt's? Kann man das so verstehen? Das ist quasi die Message, die machen. Nicht jeder ist offen dafür. Jetzt bringe ich hier Luther, 2017, also relativ neu. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding, habe ich von Mark gehört. Ne? Nicht jeder kann glauben, könnte man dort sagen. Zum Beispiel. Nicht jedermanns Ding. Man kann auch nicht sagen, nicht jeder Wort. Nächste Übersetzung, wo ich habe, ist Hoffnung für alle. Das ist eine Übertragung. Das, die gehen nie wortwörtlich, die bringen immer nur den Sinn. Denn nicht jeder will an den Herrn glauben. Das ist quasi eine Willenssache. Nicht jeder will glauben. Das ist eine Entscheidung, die da gefällt wird. Dann das nächste ist Elberfelder-Übersetzung, eigentlich eine sehr, sehr wortgetreue Übersetzung. Die sagt, denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Das hat jetzt auf einmal gar nichts mehr mit Glauben zu tun, sondern da geht es um ein Verhalten, nämlich Treue. Und das kann nicht jeder, schien's. Dann haben wir noch eine letzte, Schlachter 2000, denn nicht alle haben den Glauben. Also da wird davon ausgegangen, nicht jeder hat Glauben. Also du musst nicht bei allen auf Glauben appellieren, das ist nicht bei allen da. Wähl da was aus. Einfach um zu zeigen, Übersetzung ist Interpretationssache. Und in der Bibel haben wir das drin, also überall. Das macht es wieder gleich ein bisschen entspannter, nach meiner Meinung. Wenn du alles richtig machen willst, dann hast du das Problem. Das haben sie mal erkannt im englischsprachigen Raum. Und sie haben einfach gesagt, im Mittelalter, King James Übersetzung ist inspiriert vom Heiligen Geist. Damit war das gelöst. Also du kannst King James, das ist übrigens ein interessantes Englisch, wo King James hat, kannst nehmen, da kannst du davon ausgehen, in der Church of England, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es so, das ist inspirierte, übersetzte Wort auf Gott. Wort Gottes. So, da kann man es auch lösen. Aber ob es wirklich so ist, wissen wir nicht. Okay, wir machen 5 Minuten weiter. Ja. Wenn man das wüsste, ist eine gute Frage, keine Antwort drauf. Ich war nicht dabei. Sie haben auch nicht darüber berichtet. Also es wäre auch noch einmal eine interessante Sache, aber die alles gleiche verstanden. Weißt du? Keine Ahnung. Man kann es vielleicht doch, es gibt einen Hinweis. Gibt einen. Der Petrus sagt in seinem zweiten Brief, dass die Briefe des Paulus wichtig sind. Aber nicht alle können sie verstehen, weil sie schwer verständlich zum Teil sind. Und sie dann sie verdrüllen, schreibt er. Damals schon. Und sie sind wirklich nicht einfach zu verstehen. Das muss man also schon sagen. Er hat ein paar, ja, er bringt viel Voraussetzungen zum Teil mit in Sache 3. Das könnte man vielleicht erwähnen. Dass wir, ja. Darf ich euch in was Letztes Wichtiges mitnehmen? Dann hören wir für heute auf. Der Unterschied zwischen Dogmen, Lehrmeinungen und Überzeugungen. Jetzt, wenn ihr hier Dogma hört, wie tönt es bei euch an? Dogma. Was löst es bei euch aus?
Starr.
Was?
Starr.
Starr. Was noch?
Tradition.
Tradition. Noch? Dogma. So ist es. Ja, weiter. Das einzig Wahre. Mir ist interessant, dass noch keiner katholische Kirche gesagt hat. Die sind gut auf dem Gebiet. In allen drin. Dogma, so wie es eigentlich vom griechischen Wort her, verstehe ich eigentlich eine Lehrmeinung. Ja? Eine feststehende Tatsache, könnte man auch sagen. In dem Sinn schon richtig, so ist es. Und es gibt in der Bibel wirklich Aussagen, die kannst du so lesen und du weißt, so ist es. Da gibt es keine Diskussion drumherum. Ich bringe mal ein paar Beispiele, oder? Dogmen, man könnte sagen, Übersetzungsmöglichkeit ist verbindliche Glaubensaussagen, sind klare Tatsachen, über welche die Bibel informiert. Zum Beispiel, Jesus ist der Retter. Das ist klar, oder? Das ist eine klare Info, die findest du, wenn du die Texte liest, weißt, das ist so. Da muss man nicht drüber diskutieren. Gott hat die Welt erschaffen. Kannst du glauben oder nicht, aber die Bibel sagt, hege. Vielleicht hat ihm Jesus mitgeholfen, gibt Texte, wo das sagen, der Heilige Geist war auch noch mit dabei. Wenn göttlich Dreieinigkeit nimmst, ist sowieso egal, wer da was macht. Tendreckig hat sich ja sowieso erst Gott gemacht, als er was gemacht hat. Ja, als er Adam erschaffen hat, hat er sich tendreckig gemacht. Vorher hat er nur geredet. Das ist was, wo man weiß, Sünde trennt uns von Gott. Das ist eine Tatsache, das ist in der Bibel auch klar gesagt. Jesus kommt wieder. Es ist auch eine klare Aussage. Wir wissen nicht wann, aber dass er kommt, ist gesagt. Leuchtet ein, oder? Es gibt Dinge, die kannst du in der Bibel lesen, egal was für eine Übersetzung das hast. Egal aus welchem Jahrhundert die ist, die Übersetzung. Die Message kommt klar rüber. Und deswegen ist mir zum Schluss gesagt, wir finden in der Bibel verbindliche Aussagen. Die findest du in der Regel in Glaubensbekenntnisse drin, wo man sagen, wir glauben an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer, Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, und so weiter und so fort. Das sind klare, feststehende Tatsachen, die man in der Bibel findet und zusammenfassen kann. In der Theologie gibt es eine Lehrrichtung oder ein Fach, wenn man so will, das heißt Dogmatik. Dort befasst man sich damit, was sind eigentlich die klaren Aussagen innerhalb, wenn es biblische Dogmatik ist, was du in der Bibel findest, über Gott, über Jesus, über die Welt, über den Mensch, über die Gemeinde, über die Zukunft, über was auch immer, der Heilige Geist und so, findest du alles dort. In der Bibel kannst du zusammentragen und weißt, das ist klar gesagt. Das ist mal das eine. Habt ihr das? Jetzt kommen wir zum nächsten. Es gibt sogenannte Lehrmeinungen. Das musst du unterscheiden von Dogmatik, von Dogmen, weil dort sind Aussagen nicht so klar. Zum Beispiel, Lehrmeinungen sind Schlussfolgerungen einer Untersuchung verschiedener Aussagen in der Bibel zu einem Thema. Zum Beispiel, es gibt Satan und Dämonen. Das findest du in der Bibel, oder? Es wird aber nicht gesagt, und Gott schuf am fünften Tage die Dämonen. Es wird auch nicht gesagt, zum Beispiel, Satan war einer der höchsten Engel. Findest du nirgends. Es gibt zwei, drei Aussagen im Alten Testament, die deuten darauf hin, aber letztendlich geht es eigentlich um Menschen dort. Wenn man aber das liest, denkt man, das kann niemals ein Mensch sein, es muss mehr sein. Und dann kommt man zur Schlussfolgerung, da redet wahrscheinlich der Text über den Teufel. Das ist eine Schlussfolgerung. Keine Lehrmeinung, die klar dort so steht. Das steht in der Bibel nicht. Der Teufel war ein oberster Engel und ist gefallen. Dass er gefallen ist, kann man lesen aus der Offenbarung. Dass er Engel mit sich genommen hat, kann man auch lesen. Aber auch dort ist schon Bildsprache. Seid ihr noch bei mir? Lehrmeinungen, das Interessante ist, wir haben sie alle. Zum Beispiel, es gibt noch ein paar andere. Dämonen sind gefallene Engel. Es gibt eine Entrückung der Gläubigen vor der großen Trübsal. Manche sagen nach, andere sagen in der Mitte. Kannst du was aussuchen? Eine Gemeinde sollte anhand des fünffältigen Dienstes geleitet werden. Anhand von Epheser 4 sagt man das. Es gibt x Sachen, wo in der Bibel was gesagt wird und wo man dann überlegt, was kann das jetzt heißen und eine Schlussfolgerung macht. Das nennen wir Lehrmeinungen. Die sind subjektiv. Kann man auch anders sehen. Was man nicht machen darf, ist eine Lehrmeinung zum Dogma, was häufig gemacht wird. Man nennt es dann biblisch.
Vorher, wo du Dogma erklärt hast, hast du gesagt, das heißt im ursprünglichen Wort Lehrmeinung.
Habe ich das gesagt? Wenn ich es gesagt habe, sage ich hiermit, das muss ich zurücknehmen. Es ist eine verbindliche Glaubensaussage. Verbindliche Glaubensaussage. Lehrmeinung haben wir verstanden. Es gibt noch mehr. Nämlich Überzeugungen, die man gewinnt, wenn man Bibel liest. Persönliche Schlussfolgerungen durch die Anwendung von Aussagen der Bibel im Alltag und die erlebten Folgen. Zum Beispiel, Gott heilt heute noch. Das können Leute sagen, die schon Heilung erlebt haben, weil man für sie betet hat. Es gibt aber auch Leute, die sagen, stimmt nicht. Wir haben schon 83 Mal für Leute betet, kein einziger ist geheilt worden. Da spielt dann die Erfahrung eine große Rolle und wie man dann Texte versteht. Die Wiederkunft von Jesus steht kurz bevor. Das habe ich in der Bibel schon geschrieben. Neues Testament hat sich bis heute einfach nicht erfüllt. Und doch waren sie überzeugt davon damals. Und heute sagen es auch Leute, demnächst Kunde. Dann Abtritt kommt der Herr. Vielleicht, oder? Ja. Oder wer evangelisiert, muss leiden. Gibt es auch Aussagen in der Bibel, oder? Wo du sagen kannst, stimmt. Aber es gibt auch Leute, die evangelisieren und die leiden nicht. Wieso? Ein wahrer Christ ist arm. Es gibt Aussagen in der Bibel, du könntest das meinen. Stimmt aber nicht. Es gibt einen Haufen Reichen, die sind auch voll fromm. Das sind Überzeugungen, die man anhand von Bibeltexten und einem Erlebten entwickelt. Klar, gell? Also zum Beispiel, geh mal wieder zurück in den Anfang. Als ich erzählt habe von der Erweckung, der ganze Erweckungszeit, 17. bis 18. bis ins 19. Jahrhundert, in England, in Amerika, Wales, dort waren häufig extreme soziale Notstände. Die Leute haben zum Teil 16 Stunden schaffen müssen, 7 Tage die Woche. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Zum Hungerlohn. Und entsprechend waren dann die sozialen Umstände. Die Leute haben katastrophal gelebt. Alkohol war letztendlich ein Zufluchtsort. Man hat ein bisschen Geld, wo man noch gerade hat, verspielt. Das sehen in Indien immer wieder. Das passiert dort auch. Und die Familien leiden dann brutal, weil nichts mehr da ist. Nicht einmal die 3 Rupie 80 sind da. Alles ist weg. Als die Evangelisten aufgetreten sind und das Wort Gottes gebracht haben, haben sie unter anderem auch thematisiert, Alkohol ist vom Teufel. Rauchen auch. Spielen auch. Glücksspiel auch. Tanzen auch, weil es zu moralischer Zügellosigkeit führt. Das ist vom Teufel, das ist schlecht. Steht in der Bibel so nicht drin. Oder? Aber aus ihrem Erleben dort, aus der Schlussfolgerung und der Botschaft, die sie damit verbinden, haben sie recht gehabt. Könnt ihr das noch vollziehen? Was aber dann daraus wahr ist, ist, dass eine feste Lehrmeinung daraus wahr ist. Und zum Dogma, wie gesagt, ich bin in ein Dogma reingerannt in Bangladesch. Wäre fast überrollt worden. Im Wein ertrunken. Das ist ja zum Weinen. Da bin ich in ein Dogma reingemarschiert. Eins, wo in der Bibel so nicht steht, aber es ist das Wahre. Durch die Geschichte. Und das müssen wir wissen. Und dann müssen wir uns persönlich auch kritisch hinterfragen, auf eine gute Art und Weise, woher habe ich das aus der Bibel, was ich da so fest behaupte? Was gibt mir der feste Grundsage, das ist Gott wichtig? Wo finde ich das und kann es jedem erklären? Kann es einer 12-jährigen Person erklären, dass das so von der Bibel her zu verstehen ist? Wenn ich das nicht kann, habe ich ein Problem. Und so hat vielleicht der Glaube ein bisschen lockerer sein mit dem einen oder anderen, wo ich so sicher behaupte.